herzlich willkommen bei meinem Podcast Gemeinsam durch die Psalmen. Episode 19, Psalm 19.
Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Livestream heute Abend. Wie ihr seht, haben wir hier ein ganz anderes Setting. Ich bin nämlich hier in der Gemeinde, im Café, und deswegen sieht das alles ein bisschen anders aus. Und deshalb musste ich jetzt gerade auch noch ein bisschen rumrotieren, um die Technik irgendwie wieder hinzukriegen. Ja, also heute Abend sind wir hier nochmal wieder als Livestream und unseren täglichen Input gemeinsam durch die Psalmen. Gestern hatten wir einen ziemlich langen Psalm, den Psalm 18. Und heute ist es wieder ein bisschen kürzer, der Psalm 19. Ich muss jetzt gucken, ich habe, wie gesagt, aufgrund der veränderten Technik habe ich hier ein bisschen, muss ich das jetzt ein bisschen schauen, wie das hier funktioniert. Ich versuche es euch einzublenden. Ich kann jetzt leider hier am Bildschirm dann nicht viel verändern, sondern muss euch einfach, Okay, da muss ich mich jetzt hier mal ein bisschen hinüber begeben, damit ihr mich dann trotzdem noch seht. Also ihr merkt, hier ist alles ein bisschen anders und alles ein bisschen improvisiert, aber wir kriegen das gemeinsam hin. So, ihr habt jetzt also hier den Psalm 19 und wir lesen den gleich zusammen durch. Aber bevor wir das tun, wie immer, will ich für diese Zeit einfach beten. Halleluja. Vater, ich danke dir für die Zeit gemeinsam hier vor dem Bildschirm, für diesen Livestream, für dein Wort, das lebendig ist und kraftvoll und powervoll ist, und dass dein Wort uns berührt und dass dein Wort uns erneuert und stärkt und unseren Glauben stark macht. Halleluja. Heiliger Geist, du bist der Autor der Bibel und ich lade dich ein, dass du kommst und dass du jetzt einfach dieses Wort lebendig machst für uns und dass wir es aufnehmen können und dass es etwas bewirkt in uns und dass es uns wirklich stark macht im Glauben und stark macht in der Beziehung zu dir. Herr, wir wollen dich immer mehr kennenlernen und dass dich geoffenbart in deinem Wort und vor allem durch deinen Sohn Jesus Christus. Und wir preisen dich dafür und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen, Amen. Ich glaube, ich nehme jetzt mal dieses Mikrofon so ein bisschen in die Hand. Das ist dann einfacher. Und dann fühle ich mich auch schon gleich wieder wie in meinem Element. Also, ihr Lieben, Psalm 19 sind wir dabei. Und wir lesen den zusammen erstmal durch. Ich lese. Genau, ich lese ihn hier aus der Übersetzung, wie er auch am Bildschirm, wie es im Bildschirm angezeigt wird. Wie gesagt, es passt nicht der ganze Psalm drauf, deshalb müsst ihr dann selber nochmal ein bisschen bei euch weiter nachlesen. Psalm 19, Vers 1. Dem Vorsänger. Ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung oder das Himmelsgewölbe oder das Firmament, sagen andere Übersetzungen, verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht. Und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz, das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vom Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament verkündigt das Werk seiner Hände. Das ist ein ziemlich bekannter Vers und auch der letzte Vers. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Da gibt es sogar ein Lied, ein Lobpreislied, das mit diesem Vers geschrieben wurde. Ja, wir haben hier wieder einen Psalm Davids. Es steht nur dem Vorsänger ein Psalm Davids. Und hier haben wir einen Psalm, der erstmal, so scheint es, und so ist es auch zum größten Teil, nicht aus einer persönlichen Notsituation oder aus einer persönlichen Situation von David heraus geschrieben wurde, sondern man könnte fast sagen, es ist sowas wie ein Lehrpsalm. Also, es ist hier, und der Psalm hat auch eine bestimmte Struktur, auf die kommen wir gleich noch, was sehr, sehr interessant ist. Es ist ein hochinteressanter Psalm, finde ich, und man kann da einiges draus ablesen und ableiten. Um mal so eine Gliederung zu machen, man könnte also sagen, natürlich wieder wobei es gibt hier eigentlich gar keine so eine richtige Einleitung oder Einleitung gibt es eigentlich nicht, sondern David steigt direkt mit dem ersten Thema ein. Und zwar ist das Thema, und das ist von Vers 2 bis 7, spricht er davon, dass die Schöpfung, das Firmament, der Himmel, die Sterne, die Sonne, ja, insbesondere dann auch die Sonne, und zwar vom Vers 5 bis 7, dass die Schöpfung predigt und verkündigt die Herrlichkeit Gottes. Und das finde ich eine interessante Aussage hier. Wir kommen gleich noch und gehen ein bisschen näher drauf ein. Dann, also nachdem David feststellt, die Schöpfung verkündigt und predigt die Herrlichkeit Gottes, geht es bei Vers 8 weiter und Vers 8 bis 11, da spricht er dann von dem Wort Gottes, also von dem Wort Gottes, so wie damals die Juden es hatten, und das ist hauptsächlich die Tora. Okay, die Tora, die fünf Bücher Mose, die waren ja zur Zeit von David schon bekannt. Einige der anderen Bücher wurden dann erst später geschrieben, die Propheten und so weiter, die dann auch zu der Zeit später erst ihre Prophetien und ihre Worte, die sie von Gott bekommen haben, aufgeschrieben haben. Also zur Zeit von David waren es hauptsächlich die Tora-Bücher, die bekannt waren. Und das war eben das Gesetz des Herrn, das Zeugnis des Herrn, die Befehle des Herrn, das Gebot des Herrn. Das sind all diese Eindrücke, diese Ausdrücke, die David hier verwendet, um dann zu sagen, Also die Schöpfung predigt und verkündigt, aber wir haben noch eine genauere und noch eine stärkere Verkündigung der Herrlichkeit Gottes, und das ist sein offenbartes Wort. Ja? Also, und das ist dann dieser Lobgesang im Prinzip auf das Wort Gottes, auf das Gesetz des Herrn. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, ja. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Vers 9, die Befehle des Herrn sind richtig. Das Gebot des Herrn ist lauter. Die Furcht des Herrn ist rein. Und das ist jetzt eine ganz interessante Sache, komme ich dann auch gleich noch drauf, dass hier in den verschiedenen Begriffen für das Wort Gottes, also Gesetz, Zeugnis, Befehl, Gebot, Bestimmungen, taucht plötzlich dieser Begriff Furcht des Herrn auf. Und die Furcht des Herrn wird hier eingereiht in diese Begriffe, die Offenbarung, die schriftmäßige Offenbarung Gottes beschreiben. Und das finde ich ein hochinteressanter Gedanke. Kommen wir gleich nachher nochmal darauf zurück. Und dann Vers 11, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Also das Wort Gottes ist begehrenswert, das Wort Gottes ist etwas Kostbares. Ja, Honig, Gold ist was ganz, ganz Kostbares, kostbares Edelmetall. Und Honig ist auch eine sehr kostbare Speise, eine süße Speise, etwas, ein besonderer Genuss. Also hier wird herausgestellt, dass das Wort Gottes oder das Gesetz, die Tora und so weiter, etwas ganz Besonderes ist und wichtig ist. Und dann Vers 12 bis 14 heißt es dann, da spricht dann David davon, dass er selber auch als Knecht Gottes von diesem Wort belehrt wird, und er bittet dann darum, dass er die Gnade bekommt, quasi nach diesen Weisungen auch zu leben. Und dann Vers 15 ist dann der Gipfel davon, dass er sagt, lass die Worte meines Mundes, das Sinn meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Fels und mein Erlöser. Also das ist so die Gliederung dieses Psalms. Also es geht darum, dass erstmal in der Schöpfung eine Offenbarung Gottes stattfindet, eine richtiggehende Verkündigung, und dann in dem Gesetz des Herrn, also in dem schriftmäßigen, in der schriftmäßigen Offenbarung, und dann kommt David zurück und bezieht das auf sich und sagt, er will nach diesem Gesetz, nach diesem Gebot leben und danach sein Leben ausrichten, mit der schlussendlichen Bitte, dass er die Worte seines Mundes und das Sinnen seines Herzens wohlgefällig sein möge vor Gott, also ein Gott wohlgefälliges Leben führt. Ja, das ist ich finde das eine hochinteressante Struktur der Gliederung. Hier, wenn wir das uns anschauen, ja, die Worte, die er in diesem ersten Abschnitt, wo es um die Schöpfung geht, um die Himmel und um die Sonne oder die ganze Erde, ja, dass er dort wirklich sagt, die Himmel erzählen, ja, von der Herrlichkeit Gottes. Und das Gewölbe, das Himmelsgewölbe, verkündigt das Werk seiner Hände. Also hier findet eine Proklamation statt, eine Erzählung, ja, eine Verkündigung von der Herrlichkeit Gottes und von seinen Taten. Und zwar macht das der Himmel. Und natürlich spricht er hier vom Himmel und auch vom Himmelsgewölbe. Also damit ist gemeint der sichtbare Himmel, den man sieht, wenn man hochguckt. Der blaue Himmel sozusagen, oder wenn die Wolken da sind, ist er nicht mehr ganz so blau, sondern eher grau. Ja, also das ist der geschaffene Himmel, also es ist nicht der Himmel, der dritte Himmel, wo Gott lebt, sondern hier ist der Himmel gemeint, das Firmament, das, was man sehen kann, weil dann später auch von der Sonne natürlich die Rede ist, die am Himmel dort ihre Bahn dann vollführt. Und dann Vers 3 heißt es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Also er bestärkt das sogar nochmal und sagt, jeden Tag wird geredet und geredet und geredet und geredet von der Herrlichkeit Gottes. Ja. Nun, und dann bekräftigt er es nochmal im Vers 4. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Also er besteht darauf, dass die Erzählung des Himmels und die Verkündigung, ja, also die Erzählung der Herrlichkeit Gottes und die Verkündigung des Werkes seiner Hände, was der Himmel tut, dass das wirklich etwas ist, was man hören kann. Es ist eine Botschaft, es ist eine Rede, es sind Worte, die hier gesprochen werden. Das ist eine sehr krasse Betonung, was der David hier macht. Ja? Also er sagt, und dann geht es noch weiter, ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Also man kann das überall auf der ganzen Welt, kann man diese Rede hören. So. Und dann geht er, Vers 5b, kommt dann die Sonne mit ins Spiel, ja, und er sagt, die Sonne ist in besonderer Weise hier involviert in diese Verkündigung, ja, und er sagt, wie ein Bräutigam geht sie aus seiner Kammer hervor, ja, und freut, übrigens, interessanterweise, in vielen Sprachen ist die Sonne, hat die Sonne das männliche Geschlecht, also nur bei uns ist die Sonne der Mond, in vielen anderen Sprachen ist es der Sonne und die Mond, also der Sonne, die Sonne ist männlich und der Mond ist weiblich, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es im Hebräischen auch so ist, aber auf jeden Fall wird die Sonne hier als Bräutigam bezeichnet, also mit männlichen Attributen. Der Bräutigam kommt aus seiner Kammer, freut sich wie ein Held, und der seine Bahn durchläuft, ja, und dann geht sie wieder unter, ja, und vom einen Ende des Himmels geht sie auf, läuft bis zum anderen Ende, und nichts bleibt von ihrer Glut verborgen. Auch hier wieder diese Anspielung darin, dass nichts kann sich entziehen diesem Reden Gottes. Also Gott redet, also wer immer behauptet, dass Gott nicht redet und dass Gott gar nicht präsent ist, ja, und wo ist denn dieser Gott, und der soll sich doch mal bitte zeigen, da sagt der David, Leute, guckt, macht doch einfach nur eure Augen auf und schaut doch mal an den Himmel und schaut doch mal die ganze Schöpfung an, und die verkündigen und predigen diese Herrlichkeit Gottes. Der Paulus im Römerbrief greift das natürlich dann auf, wo er sagt, im Römer, jetzt muss ich gerade gucken, das habe ich nämlich nicht hier bei mir auf dem Zettel stehen. Genau, und zwar in Römer 1, und da sagt er, dass Gott, weil Vers 19, das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar geworden. Also er spricht hier im Vers 18 von, dass Gottes Zorn sich über die Ungerechtigkeit der Menschen kommt, weil die nämlich nicht nach ihm fragen, und die halten sogar die Ungerechtigkeit nieder, ja, und das von Gott Erkennbare ist aber unter ihnen offenbar geworden, ja. Sie leben, als ob das sind genau die Menschen, die fragen, ja, wo ist denn Gott? Gott gibt's doch gar nicht, wo ist er denn? Und er soll sich doch mal zeigen und so weiter. Und dann leben sie so, als ob es Gott nicht gäbe, und tun einfach, was sie wollen. Und das sagt er, aber diese Menschen, die haben nämlich am Ende keine Entschuldigung, das kommt dann später, ja. Gott hat sich ihnen offenbart, sagt er hier. Und jetzt Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also der Paulus sagt, in dem Gemachten, also in der Schöpfung, die Himmel, ja, die verkündigen, die das Himmelsgewölbe erzählt, und diese Worte, die kann man hören, Tag für Tag, Nacht für Nacht, kann man hören, was hier erzählt wird. Diese Rede, sagt der Psalmist, sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Und genauso sagt der Paulus das hier in Römer 1. Die haben keine Entschuldigung, weil die Schöpfung predigt, dass es einen Schöpfer geben muss. Die Schöpfung predigt, dass es einen Schöpfer geben muss. Und dann die Sonne, die das eben, die dann auch nochmal benutzt wird, das zu verstärken, dass eben nichts vor ihrer Glut sich verbergen kann. Also dass keiner kann sagen, er hat Gott nicht erkannt oder er hat Gott nicht gesehen. Natürlich, sagt der Paulus, sie weigern sich, dieses Zeugnis anzunehmen. Auch dieses Zeugnis, auch dieses Reden, auch dieses Verkündigen und Erzählen von der Herrlichkeit und von den Taten Gottes kann man natürlich zurückweisen. Ja? Und das haben die Menschen gemacht und das tun sie immer wieder. Und ihr wisst, wie das heute ist. Ja, wo leider wirklich auch in der Gesellschaft, gerade in unserer modernen Gesellschaft, Gott einfach aus der Gleichung herausgestrichen wird. Denn gerade wird auch ja diese Tatsache, dass die Schöpfung darauf schließen lässt, dass es einen Schöpfer geben muss, wird natürlich versucht zu negieren und in Abrede zu stellen, dadurch, dass man sagt, naja, ist ja alles durch Evolution irgendwie von selber entstanden. Die Bibel sagt, sie meinten, sie seien weise, aber sie sind zu Narren geworden. Und ich weiß auch nicht, wie verbohrt man sein muss, um diese ganzen Wunder zu sehen. Ja, diese Wunder, die Schöpfung ist voller Wunder und voller wunderbaren Dinge. Die gesamte Schöpfung ist ein System, das aufeinander abgestimmt und eingespielt ist. Ja, ich könnte jetzt stundenlang davon reden, dafür haben wir nicht die Zeit, wie zum Beispiel die Erde genau den richtigen Abstand hat zur Sonne. Wenn sie nur ein paar Kilometer näher an der Sonne wäre, würde alles verbrennen. Wenn sie nur ein paar Kilometer weiter weg von der Sonne wäre, dann würde alles erfrieren. Es ist ein auf sich eingestimmtes System. Allein im Großen der Makrokosmos und auch der Mikrokosmos. Unser Körper ist ein Wunder, sind Hunderttausende von Wundern. Ja? Als der Darwin die Evolutionstheorie entwickelt hat, da wusste man zum Beispiel überhaupt noch nicht, dass eine einzige Zelle im Körper eines Menschen oder auch im Körper eines Tieres, ja, selbst die pflanzlichen Zellen, dass eine einzige Zelle so hochkomplex ist wie eine ganze Stadt. Der Darwin dachte, naja, das sind da diese Einzeller, diese einzelligen Wesen, das ist irgendwie die Zellmembran und da ist so ein Kern drin und ein bisschen Flüssigkeit. Und sie hatten keine Ahnung davon, wie hochkomplex so eine einzelne Zelle ist. Aber die Menschen sind immer noch gleich wie damals bei Paulus und auch wie damals bei David. Sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Zumindest ein Teil der Menschen. Die wollen es nicht wahrhaben. Und das Schlimme ist, dass aus dem Leugnen, dass es diesen wunderbaren Gott, diesen wunderbaren Schöpfer gibt, aus dem Leugnen heraus kommen allerlei böse und negative Dinge, die auf dieser Welt passieren. Denn der wahrhaftig nach Gott fragt und der sagt, ich sehe doch, dass es einen Schöpfer geben muss, der wird auch dann fragen, was hat dieser Schöpfer mir zu sagen? Und dann kommt das, was David dann sagt. Deswegen gibt es eine noch stärkere Offenbarung von Gottes Herrlichkeit und von Gottes Werken und das ist sein Wort. Hier habe ich eins davon in gedruckter Form. Sein Wort. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honig sein. Und jetzt könnte ich weitermachen und stundenlang davon erzählen, was für ein Wunder dieses Buch ist. Was für ein Wunder, wie viele Wunder in diesem Buch sind. Ja, dass dieses Buch, dass wir es so haben, wie wir es heute haben. Es ist das Alte Testament und das Neue Testament sind auf wunderbare Weise zustande gekommen. Über 40 verschiedene Autoren haben 66 Bücher geschrieben, die alle am Schluss und am Ende nur eine Botschaft haben, und das ist, ihr könnt es euch schon denken, Jesus Christus. Und wir kommen gleich noch drauf, dass das auf eine ganz verborgene Weise auch hier in diesem Psalm drin steckt. Aber erstmal möchte ich nochmal auf diesen Vers 10 eingehen. Und das finde ich eine hochinteressante Sache, die mich jetzt, wo ich diesen Psalm nochmal wieder neu gelesen habe, in der Vorbereitung für diesen Livestream, mich gefragt habe, oder dass mir einen Hinweis gegeben hat auf diesen Begriff, die Furcht des Herrn. Also, David nennt hier 6 Bezeichnungen, die er aufzählt, und diese 6 Bezeichnungen beschreiben zumindest 5 davon, ohne Zweifel und offensichtlich beschreiben oder sind Begriffe für dieses geschriebene Wort. In dem Fall von David war es die Tora, die 5 Bücher Mose. Das Gesetz des Herrn, das Zeugnis des Herrn, die Befehle des Herrn, das Gebot des Herrn und die Bestimmungen des Herrn. Also er benutzt hier 5 Wörter und Begriffe, die alle eine Sache beschreiben. Und das ist das hier, die Bibel. Und dann kommt ein 6. Begriff dazu, und der scheint auf den ersten Moment gar nichts damit zu tun zu haben. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Wow. Die Furcht des Herrn wird hier aufgezählt unter 5 anderen Begriffen in einer logischen Abfolge von Aussagen, die alle mit der Rede und mit der Offenbarung zu tun haben, die zuerst durch die Schöpfung kommt und dann durch das geschriebene Wort. Und das lässt uns doch nachdenken darüber. Vielleicht ist die Furcht des Herrn nicht das, was wir manchmal meinen, nämlich, dass wir Angst haben vor Gott. Die Furcht des Herrn, ja, Ehrfurcht vor Gott, ja. Und wir müssen ehrfürchtig sein vor Gott. Ja, das müssen wir auf jeden Fall, okay? Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Wenn es einen gibt, der unsere Ehrerbietung und unsere Ehrfurcht verdient hat, dann ist es natürlich unser Gott und Schöpfer und unser Herr Jesus Christus. Aber interessanterweise ist hier, dass diese Furcht des Herrn auch in die Reihe dieser Begriffe eingereiht ist, die alle von dem geschriebenen Wort sprechen. Mir fiel dann einige andere Stellen ein, wo dieser Begriff, die Furcht des Herrn, vorkommt. Ja? Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, zum Beispiel. Könnte es sein, dass die Furcht des Herrn etwas damit zu tun hat, dass wir nach Gott fragen und in seinem Wort lesen und begehrlich danach sind, von ihm zu hören, seine Rede wahrzunehmen? Also, dieser Gedanke drängt sich förmlich auf, wenn man hier sieht, in welchem Zusammenhang der Begriff die Furcht des Herrn aufgezählt wird und eingereiht wird. Da könnt ihr ja selber noch mal ein bisschen drüber nachdenken, aber mir scheint das irgendwo logisch zu sein. Ehrfurcht vor Gott zu haben bedeutet, ich will wissen, was dieser Gott mir zu sagen hat. Und deshalb schaue ich in sein Wort hinein. Deshalb lese ich hier in der Bibel, im Neuen Testament, im Alten Testament. Und ich möchte gerne wissen, was dieser wunderbare Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dessen Herrlichkeit verkündigt wird von den Himmeln und von dem Himmelsgewölbe, ich möchte gerne wissen, was dieser Gott mir persönlich zu sagen hat. Und das bezeichnet hier der Psalmist David als Furcht des Herrn. Und dieser Furcht des Herrn werden auch Attribute zugeeignet oder zugesprochen, die eigentlich nur Gott selbst oder seinem Wort zugesprochen werden. Die Furcht des Herrn ist rein und sie bleibt in Ewigkeit. Das Wort Gottes wird nicht vergehen. Alles wird vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Interessant. Aber das nur mal so am Rande hier. Ich fand das einfach ganz, ganz interessant, wie hier dieser Begriff verwendet wird und dass auf jeden Fall, und das ist ganz, ganz wichtig, die Furcht des Herrn hat nichts damit zu tun, dass wir Angst haben vor Gott, ja, oder dass wir uns vor Gott fürchten müssen, überhaupt nicht. Hier in diesem Kontext könnte es wie gesagt sein, dass es bedeutet, ich möchte wissen, was dieser Gott mir zu sagen hat. Und dann geht es weiter in Vers 12 und dann wird das Ganze plötzlich persönlich. Ja? Und David bezieht das jetzt auf sich. Ja? Die Himmel verkündigen, das Himmelsgewölbe spricht von der Herrlichkeit und von den Werken Gottes. Die Rede fließt Tag und Nacht, jeder kann es hören. Und so wie die Sonne jeden Tag diesen Himmel durchschreitet und ihre Glut nichts verborgen bleibt, so ist das Wort und die Rede Gottes. Gott offenbart sich, Gott spricht zu uns und dann geht es weiter mit dem Gesetz des Herrn, mit dem Zeugnis des Herrn, mit dem Befehlen, mit dem Gebot des Herrn, mit der Furcht des Herrn und mit der Bestimmung des Herrn. Und er sagt, wie kostbar das alles ist, dieses gewaltige Reden Gottes auf so vielfältige Weise, durch die Schöpfung, aber auch durchs geschriebene Wort. Und dann sagt er, und jetzt wird dein Knecht durch sie belehrt. Und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Nun, ihr wisst das, dass wir hier in unserer Gemeinde sehr viel Wert darauf legen, dass wir darüber lehren, über die Gnade und über die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben. Wir sprechen immer wieder davon, dass man nicht durch das Einhalten des Gesetzes vor Gott bestehen kann und dass man auch nicht vor Gott irgendwie Lohn bekommt oder Belohnung bekommt, wenn man besonders brav ist, sondern wir leben aus der Gnade heraus, wir leben aus dem vollbrachten Werk von Christus und das ist unser Fundament für unser Leben. Das formt unsere Identität neu und das bringt uns dazu dann auch auf eine bestimmte Art zu handeln. Und doch heißt es jetzt plötzlich hier, dein Knecht wird durch sie belehrt, also durch die Worte, durch das Gesetz, durch die Befehle, durch das Zeugnis, durch die Gebote, durch die Bestimmungen, ja. Und wer sie befolgt, der empfängt reichen Lohn. Also werden wir jetzt doch belohnt, wenn wir die Gebote befolgen. Ich glaube, dass das hier nicht gemeint ist. Dass hier nicht gemeint ist, dass wir jetzt alle ganz brav sein müssen und das Gesetz befolgen und dann hoffen wir, dass Gott uns dann belohnt. Nein, ich glaube, dass hier davon die Rede ist, nämlich hier ist auch von den Bestimmungen, von den Befehlen, von dem Zeugnis und so weiter und dass der Knecht, also David bezieht das hier auf sich selber, dass der Knecht durch sie gelehrt wird und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Und ich glaube, dass hier etwas gemeint ist, das eben nichts damit zu tun hat, dass Gott uns quasi belohnt, wenn wir brav seine Gebote halten. Nein, hier, er spricht davon, dass in diesem Buch, in diesem Wort, so viel Weisheit ist, so viel gute Ratschläge, so viel, alleine lest doch mal die Sprüche durch, ja, was da an Weisheit drin ist, dass einfach für unser Leben bestimmte Verhaltensregeln, zum Beispiel heißt es in den Sprüchen, dass Tod und Leben sind in der Macht der Zunge. Das heißt also, und wer sie liebt, der wird die Früchte davon essen. Das heißt also, wenn ich das Wort Gottes nehme und es als Weisheit in meinem Leben aufnehme und anfange, mein Verhalten danach auszurichten, dann werde ich dadurch direkt Lohn bekommen im Sinne davon, dass ich dann ein gutes Leben führe und dass ich dann quasi durch die Weisheit, in der ich handle und wandle, gute Ergebnisse in meinem Leben hervorbringe. Also nicht so direkt, nicht jetzt in erster Linie ein Lohn, der dann sofort vom Himmel fällt, sondern eine Auswirkung meines Verhaltens, das ich ausrichte nach dem Wort Gottes, nach der Weisheit, die in dem Wort geoffenbart ist. Und weil ich mein Leben so ausrichte, ja, zum Beispiel heißt es in den Sprüchen, ja, da ist einer, der spart mehr als recht ist und es reicht ihm nur zum Mangel. Und da ist einer, der austeilt und austeilt und austeilt und er wird immer reicher. Also zum Beispiel heißt es dort, sagt uns das Wort Gottes, geben ist seliger als nehmen. Also wenn wir anfangen, einen Lebensstil des Gebens zu praktizieren, dann werden wir Lohn dadurch bekommen. Also es wird sofort Auswirkungen haben auf unser Leben. Ja? Und das ist hier gemeint. Ja, dass es Dinge gibt, wenn ich mich anfange, danach zu richten und wenn ich anfange, so zu leben, wie es die Weisheit und wie es diese Dinge, die hier in diesem Wort geschrieben sind, mir vorschlägt oder mir sagt, dann werde ich reichen Lohn haben davon. Ja? Verfehlungen, wer erkennt sie, sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre dein Knecht, damit sie nicht über mich herrschen, dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Und jetzt kommt was Interessantes, weil jetzt kommt im Vers 14 und auch im Vers 15, meiner Meinung nach, dem, was ich hier empfinde und sehe, ist, dass hier plötzlich jetzt wieder eine messianische Dimension hineinkommt, dass hier plötzlich David, er redet zwar von sich, aber eigentlich prophezeit er hier über Jesus Christus. Denn wer ist der einzige Mensch, der unsträflich vor Gott gewandelt ist? Wer ist der einzige Mensch, der nicht Übertretung in seinem Leben hatte? Wer ist der einzige Mensch, dessen Worte seines Mundes und das Sinnen seines Herzens immer wohlgefällig war vor Gott? Das ist Jesus Christus. Und damit bekommt dieser Psalm eine wunderbare Ausrichtung und Botschaft, die bekräftigt, welche, oder ich sage es mit anderen Worten, die aufzeigt, welche Stufen der Offenbarung Gottes es gibt. Und hier werden drei Stufen der Offenbarung gezeigt. Das erste ist die Schöpfung. Darin kann jeder Gott erkennen, der seine Augen nicht verschließt und der sein Herz nicht hart macht. Das zweite ist das geschriebene Wort Gottes. Das geschriebene Wort, das voller Weisheit ist, wenn man sie anwendet, man erfolgreich ist im Leben. Und das auch hinweist auf die dritte Stufe der Offenbarung Gottes. Und das ist die Offenbarung in seinem Sohn Jesus Christus, wo Gott selbst Fleisch wird, Mensch wird und dieses Unsträfliche, dieses Leben frei von Übertretung, dieses wohlgefällige, perfekte Leben vor Gott lebt um am Ende uns alle dort mit hineinzuholen und zu sagen, jetzt gehört ihr auch zu denen, die komplett eins sind mit dem Vater, so wie ich. Ein Hammerpsalm, ja, der von diesen drei Stufen der Offenbarung spricht und bei dem man auch noch zwischen den Zeilen und zwischendurch ganz, ganz viel selber für sich auch rausnehmen kann, eben wie, dass man eine Liebe zum Wort entwickelt, eine Liebe zum Geoffenbarten, zu der Bibel, die Weisheit, die man in dem Wort findet, umsetzt für sich und direkt sofort Auswirkungen davon sieht. Aber es spricht eben auch von einem gewaltigen Plan Gottes, wie er sich uns offenbart. Durch die Schöpfung, durch das geschriebene Wort und am Ende durch sich selbst als Mensch gewordenes, Fleisch gewordenes Wort, das sich offenbart hat in Jesus Christus. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. David betet das für sich, aber ich glaube, dass er es auch prophetisch betet für Jesus, der die Erfüllung von diesem Gebet ist. Der einzige Mensch, der hundertprozentig wohlgefällig lebte vor Gott, der unsträflich war und ohne Übertretung. Und so offenbart sich hier auch auf wunderbare Weise wieder Jesus Christus, der das Hauptthema der gesamten Bibel ist. Nimm das mit aus diesem Psalm. Das nächste Mal, wenn du durch die Welt spazierst und die Natur anschaust, danke Gott für seine Größe, für seine Herrlichkeit, für seine mächtigen Taten. Denn in dem Geschaffenen kannst du sehen, dass es einen Schöpfer gibt. Entwickle eine Liebe zum Wort Gottes. Geh immer wieder da hinein und schau und hole Weisheit. Nimm Weisheit heraus. Nimm Dinge heraus, die das Wort dir sagt. Setze es um in deinem Leben und erlebe diese Auswirkungen. Und freu dich vor allem und über alles über Jesus Christus, der das Zentrum des Universums ist, der die höchste Stufe der Offenbarung Gottes ist. So wie Hebräer 1, Vers 1 sagt, in diesen letzten Tagen hat Gott sich offenbart und hat Gott gesprochen durch den Sohn. Er ist das vollkommene Abbild der Herrlichkeit Gottes. Er ist die ultimative Offenbarung Gottes. Ich bin immer wieder selber erstaunt, was man aus diesem Psalm alles so rausholen kann und was da so alles so drinsteckt. Ja? Ein wunderbarer Psalm, der über die Offenbarung Gottes spricht. Nehmt es mit. Lasst euch inspirieren von der Rede Gottes. Und sag nie mehr, Gott redet nicht zu mir. Tag und Nacht, Tag für Tag, Nacht für Nacht, redet der Himmel von seiner Herrlichkeit. Und vielleicht muss man manchmal sich draußen irgendwo ins Gras setzen und an den Himmel gucken und sich einfach bewusst werden, dass dieser mächtige Gott, der alles geschaffen hat, dass der da ist, dass er dein Freund ist, dass er dich schützt, dass er für dich ist, dass er dich liebt. Ich wünsche euch viele, viele gute Erfahrungen mit diesen verschiedenen Art und Weise, wie Gott redet. Und ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen, wunderbaren Abend. Gott mit euch. Bis morgen.
Wow, ist das nicht spannend und ermutigend, was man so alles aus so einem alten Text herausholen kann? Ich liebe es, aus der Bibel diese Schätze zu heben und ich hoffe, du bist dadurch ermutigt worden. Wenn du mehr von mir hören, sehen oder auch lesen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen, www.risingglory.org. Dort findest du weitere Aufnahmen, Videos und auch Artikel rund um den christlichen Glauben, die Bibel und unser Leben mit Gott. Danke, dass du zugehört hast und alles Gute.